Parashat Schlach beginnt im Buch Bemidbar mit einem Kapitel 13. 13,1 beginnt Parashat Schlach. Bei der Bär Hashem el Moshe lemor, Hashem sagt zu Moshe, Schlachlecha Anashim, schicke für dich Anashim. Es steht Schlachlecha, es steht nicht Schlach Anashim, sondern Schlachlecha Anashim, schicke für dich Leute. Vejaturu et Eretz Knaan. Und die sollen bereisen eigentlich. Ein Tayar im modernen Hebräisch ist ein Tourist. Also sie sollen als Touristen da ein bisschen herumfahren und sich das anschauen, wie schön es dort ist. Also das ist das, was ich gesagt habe. Sie heißen hier eigentlich nicht Spione. Das ist erst im Nachhinein, dass wir sie so nennen. Sondern sie sollen bereisen das Land Knaan, das ich ihnen gebe, dass ich den Bnei Israel gebe, nämlich Gott ist der, der hier spricht, dass ich den Bnei Israel gebe. Ich echad lemate. Und die Anweisung ist auch jeweils einer von jedem Stamm. Avotav nach seinen Vätern. Tishlahu kol nesibahem. Sollte sie schicken, immer einer von den, ein Stammesfürst. Jetzt hätten wir eigentlich die Möglichkeit, dass wir sehr optimistisch sind. Wir haben die Stammesfürsten kennengelernt, wie sie ihre Opfer gebracht haben für die Einweihung des Mishkan, wo wir gesehen haben, jeder hat genau dasselbe Opfer gebracht und wo wir doch eigentlich recht beeindruckt waren, dass sich die nicht gegenseitig ausgebotet haben, dass es da keine Konkurrenz zwischen ihnen gegeben hat, sondern dass die da eine schöne Einheit alle gemeinsam jeder dasselbe gebracht hat, ohne seinen Konkurrenten ausstechen zu wollen. Also eigentlich hätten wir jetzt Grund zum Optimismus. Wir werden feststellen, dass es nicht ganz aufgeht, aber hier werden also nicht irgendwelche unmöglichen Leute ausgewählt. Hier ist es auch nicht irgendwie zufällig, dass irgendwelche Leute, die halt schneller vorgetreten sind oder irgendwelche Klarolanten, die laut gewesen sind, dass die geschickt werden, sondern es sollen die Stammesfürsten sein. Es steht übrigens auch der Begriff Anashim und Ish im Hebräischen ist immer, sind immer vornehme Leute, im Bibelhebräischen, heute nicht, im Bibelhebräischen sind das vornehme Leute. Also das sind vornehme Leute, das sind Stammesfürsten. Was auffällt im Text, und da gibt es einen sehr berühmten Rashi, den einige von euch wahrscheinlich auch kennen, was auffällt im Text ist, es steht Schlachlecha, das ist eine sehr komische Formulierung, schicke für dich. Also hier ist angedeutet, dass Moshe Rabbeinu das vielleicht irgendwie für sich gebraucht hat und Gott hat das nicht gebraucht. Also Gott sagt zu Moshe, schick für dich. Und da gibt es diesen Drasch, den Rashi bringt, der deshalb sehr bekannt ist, weil Rashi das bringt, dass eigentlich wäre das nicht notwendig gewesen, Kundschafter zu schicken. Aber irgendwo war anscheinend ein gewisses Murren im Volk an Fragen. Wir haben gesehen, es ist so eine Stimmung in den Kapiteln davor entstanden, wo das Volk angefangen hat zu murren und zu zweifeln. Und jetzt war vielleicht die Frage im Raum, dieses Land, in das wir da kommen, ist das wirklich gut genug? Passt das überhaupt? Schaffen wir das, es zu erobern? Wir werden dann sehen, bei der Art, wie die Geschichte ausgeht, dass die Frage ganz groß sein wird, schaffen wir das? Ja? Es gibt irgendeinen Zweifel, den Moshe irgendwie besänftigen will. Und Gott sagt zu Moshe, wenn du glaubst, dass das jetzt hilft, dann mach das. Dann hast du eine Möglichkeit, diesen Zweifel zu besänftigen, der da anscheinend irgendwo artikuliert wurde. Das ist natürlich eine Interpretation, das steht jetzt nicht explizit da, also wir erfahren von diesem Zweifel nichts. Aber das ist die übliche Deutung oder die häufigste Deutung für diese seltsame Formulierung, schicke für dich. Also irgendwie soll das dem Moshe helfen, dass es diese Kundschaft ergeben wird. Okay, und er schickt sie. Und die gehen also da jetzt von der Wüste Paran hinauf nach Eretz Knaan. Es wird aufgezählt, wer das ist. Im Falle des Stammes Jehuda ist es ein gewisser Kaleb ben Jefunne, der wird später uns dann auffallen. Und es ist natürlich auch Jehoshua ben Nun unter denen, die hier gehen. Und die anderen werden zwar alle aufgelistet, sind aber jetzt für uns insofern nicht so relevant, als wir dann einfach von den 10 sprechen können, die es falsch machen. Aber wir kriegen sie alle aufgelistet, was auch so ein bisschen erinnert an diese Situation, wo alle gekommen sind, alle Vertreter jedes Stammes, um die Korbanot zu bringen für die Einweihung des Mishkans. Da sind sie ja auch alle schön aufgelistet gewesen, jeder mit seinem Korban. Ein bisschen erinnert das daran. Aber hier geht es eben, wie gesagt, schief. Und Moshe gibt ihnen einen Auftrag, was sie anschauen sollen. Sie sollen sehen das Land. Ich bin jetzt in einem Vers 18. Die Namensliste habe ich übersprungen. Jetzt bin ich in einem Vers 18. Oretem et haaretz mahi ve et haam hayoshev aleha hechazaku. Ihr sollt schauen, wie das Land ist, und ihr sollt schauen, ob das Volk, das in ihm wohnt, ob das stark ist, und auch wie die Befestigungen des Landes sind, ob das Volk in Städten wohnt oder in auf offenen und unbefestigten Siedlungen. Das sollen sie schauen. Man kann das vielleicht so ein bisschen schon interpretieren wie einen militärischen Auftrag. Also davon kommt vielleicht auch, dass wir von Spionen sprechen, weil wenn ich wissen will, ob die Leute in befestigten Städten leben, ob sie in offenen Plätzen leben, dann ist das vielleicht eine Frage der Eroberung. Und sie sollen aber auch schauen, wie der Boden ist, ob er fett ist oder ob er mager ist, ob es Wälder gibt, welche Früchte. Sie sollen von den Früchten was mitbringen, das ist ausdrücklich Auftrag. Und sie machen das also. Sie machen das also und gehen da jetzt einen ganzen Weg von Süden hinauf, kommen bei Hebron vorbei. Da gibt es dann den Midrasch, dass Kaleb ben Jefunne bei Hebron besonders gebetet hat, weil sich vielleicht schon entwickelt hat, dass unter diesen 12 eine Mehrheit irgendeine andere Antwort nach Hause bringen will und Kaleb sich denen nicht anschließen will. Das ist eine Erklärung, warum hier ausgerechnet der Abstecher über Hebron erwähnt wird, der vom Weg her nicht so logisch wäre. Jedenfalls ist die Zeit der Traubenernte. Sie kommen zu einem gewissen Traubental, zu einem Nachal Eschkol, das heißt wörtlich das Traubental, und schneiden dort diese berühmte Rebe ab, die wir alle von den Abbildungen kennen. Wir kennen diese Abbildungen, wo dann die Kundschafter zurückkommen mit der großen, großen Traubenrebe. Aber es ist tatsächlich nicht nur Traube, nicht nur Weintraube, sondern sie bringen auch Granatapfel und Feigen. Und diese Früchte sind so groß, dass sie das auf einer Bahre, auf einem großen Tablett tragen müssen und nicht einfach so im Rucksack haben können. Und dann kommen sie zurück. Und dann passiert etwas, das nicht passieren sollte. Nämlich erstens erfahren wir jetzt dann gleich, dass 10 von diesen 12 Persönlichkeiten nicht positiv sprechen werden. Sie werden es nicht schaffen, über das Land schlecht zu sprechen. Also so unehrlich sind sie auch wieder nicht. Sie sind schon ehrlich genug, dass sie sagen, wir haben diese schönen Sachen gesehen, wir haben diese tollen Früchte gesehen, das Land ist wunderbar. Das wäre doch ein bisschen sehr verlogen, wenn sie das nicht sagen würden. Aber sie sagen dann, oi, die Bewohner in dem Land sind stark und wir werden es nicht schaffen, dieses Land einzunehmen. Das ist die Botschaft, mit der sie kommen, bekanntlich, das kennen wir. Abgesehen von der falschen Aussage ist hier auch ein Fehler, dass diese Kundschafter, wenn sie zurückkommen, gleich einmal der ganzen Gemeinde erzählen. Also wenn jetzt jemand Auftrag hat, in einer politischen Mission irgendwas wo auszuspionieren, und er kommt nach Hause, dann wird er irgendeinem Militärchef, irgendeinem Staatspräsidenten hochgeheim berichten. Und eine Regierung wird dann beschließen, was sie veröffentlicht und was sie nicht veröffentlicht. Und hier kommen sie, das ist in Vers 26, immer noch das Kapitel 13, Vers 26. Vayelhu vayavou el Moshe ve el Aharon ve el kol adat ben Israel. Sie kamen zu Moshe und zu Aharon und zur ganzen Gemeinde der ben Israel. Und das ist so in einer Wurst geschrieben, vayelhu vayavou El Moshe, ve El Aharon, ve El Koladat Bnei Israel, dass ich das durchaus so verstehen würde, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Also nicht, dass es irgendwie versehentlich passiert, sondern sie haben sich gewandt an Moshe und Aharon und sie haben sich gewandt an die ganze Gemeinde. Was sie natürlich von vornherein so vielleicht nicht hätten machen sollen, aber ist geschehen. Und dann ab Vers 27 kommt also dann diese Erzählung, ja, es ist ein Land von Milch und Honig und das sind seine Früchte. Wir haben gesagt, die Früchte waren so riesig schön. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, das ist zu stark. Und die Städte sind große Festungen. Okay, wir wissen zum Beispiel, dass Jericho eine befestigte Stadt war, so das war jetzt keine freie Erfindung. Und dann sagen sie, sie haben sogar irgendwelche Art von Riesen gesehen, was immer das genau heißt. Und Amalek ist im Land im Süden. Wir haben In Erinnerung, mit Amalek gab es ja ein Gefecht. Also wenn die bemerkt haben, Amalek ist im Süden des Landes stationiert, dann heißt das, da sitzt einer, mit dem haben wir ja schon einmal gefochten, das ist ein Feind. Und dann beschreiben sie die verschiedenen kanaanitischen Völker und die anderen Völker im Land, der Hethiter, der Jebusiter, der Emoriter im Gebirge und der Kanaani am Meer und am Ufer des Jordans. Und Kaleb ben Jefunne, einer von den beiden, die jetzt das Richtige machen werden, riecht jetzt schon ein bisschen, dass das in die falsche Richtung geht, weil sie haben ja gesagt, die Bevölkerung ist so stark, die Städte sind so stark befestigt, dass Kaleb versucht, hier einzugreifen und sagte, wir können sehr wohl hinaufziehen, das geht schon. Aber diese 10 Männer, die sagen, das ist in Vers 31, die mit ihm gegangen sind, Amru, Lon, Nuchal, La'alot, El-Ha'am, Kichasak, Humimeno. Wir können nicht hinaufgehen zu diesem Volk, also zu den Völkern des Landes. Kichasak humimeno, also Ha'am, das Volk, es sind hier die, die jetzt im Land ansässig sind, egal ob das Knaniter oder Emoriter sind, das ist ja pauschal. Chasak humimeno, es ist stärker als mimeno, als wir. Das hebräische Wort mimeno ist ein nettes Wörtchen. Also es kann nämlich zwei Sachen heißen. Wer hebräische Grammatik brav gelernt hat und die Personalendung an das Min, also von mir, von dir, von ihm, von ihr, von uns und so weiter gelernt hat, der weiß, dass Mimeno kann heißen von ihm und Mimeno kann heißen von uns. Und nach dem einfachen Wort steht hier, die sind stärker als wir. Es ist zu stark für uns. Die sind stärker als wir. Das ist das, was nach dem Pschat hier steht. Aber Mimendo kann auch heißen, die sind stärker als er. Wer ist dann er? Er ist der liebe Gott. Weil was ist hier der Hintergrund? Wir reden hier davon, dass das Volk ins Land kommen soll, weil Gott dem Volke gesagt hat, ich bringe euch in das Land. Wie kommen die Leute dazu, zu sagen, wir schaffen das nicht, wenn Gott gesagt hat, ich bringe euch in das Land? Und in dieser Doppeldeutigkeit dieses Wörtchens Mimenu steckt also drinnen, wir vertrauen dem lieben Gott da nicht so ganz, wenn die in dem Land so stark gerüstet sind und so tolle Festungen haben, so große befestigte Städte. Wer sagt, dass das gelingen wird? Wird Gott da wirklich so für uns kämpfen? Wird er wirklich so stark sein? Oder wird er so stark sein wollen vielleicht auch? Ich würde es weniger lesen als einen Zweifel, dass Gott das kann, aber als einen Zweifel, wird er das für uns tun, ja? Also, das ist der böse, böse Satz, der hier gefallen ist, dass sie sagen, wir können das nicht, wir können nicht hinaufgehen, wir können dieses Volk nicht besiegen, denn es ist stärker als wir, Klammer, stärker als er, weil derjenige, der eigentlich hier dafür zuständig ist, dass das gelingen wird mit der Landnahme, ist ja sowieso der liebe Gott. Also, wir wissen ja dann auch später im Buch Jehoshua. Das Buch Jehoshua wird nicht gerne sehr genau studiert, weil es ein bisschen trocken ist an der Oberfläche. Mir ist es übrigens auch so gegangen, viele, viele Jahre. Es ist ein bisschen mühsam, das Buch Jehoshua zu studieren, weil es ist so ein Stück Landnahme nach der anderen, eine Schlacht nach der anderen. Aber in Wirklichkeit gibt es im Buch Jehoshua ein ganz ein wichtiges Thema, nämlich, dass all diese Schlachten gelingen, weil Gott sie führt. Also im Buch Josua kann man sich ganz, ganz genau anschauen, dass diese ganze Landnahme überhaupt nicht stattgefunden hätte, wäre das mit ganz normalen militärischen Mitteln gewesen, sondern es ist ständig so, dass Gott derjenige ist, der das in die Hand nimmt. Und wenn die Bene Israel einmal Fehler machen im Buch Josua, das kommt vor, dann kann es sein, dass sie die nächste Schlacht verlieren, weil Gott jetzt nicht mehr mit ihnen mitspielt. Aber es ist eine rein spirituelle Sache. Das Buch Josua zeigt das sehr, sehr deutlich. Das wissen wir jetzt noch nicht, da sind wir jetzt noch 40 Jahre davor, aber das ist natürlich hier das eigentliche Problem. Und es wird jetzt weiter beschrieben, dass sie dieses Land versuchen da zu verleumden. Und übrigens ist wieder die Bezeichnung Haaretz Asher Taru Ota in Vers 32, also das Land, das sie bereisten. Also es steht hier nicht so unbedingt Spione, sondern die sollten sich vielleicht auch anschauen, wie schön es dort ist. Aber man kann beides ein Stück weit sehen. Und sie sagen dann wieder, wir haben die Riesen gesehen, also sie bleiben bei ihrer Variante. Oder wir waren so klein wie Heuschrecken. Hier bemerkt man, dass irgendetwas nicht mehr ganz stimmen kann in ihrer Darstellung. Was übrigens auch menschlich verständlich ist, nicht gut zu heißen, aber verständlich ist, am Anfang kommen sie noch mit einer eher realitätsnäheren Darstellung. Und wenn sich das dann hochsteigert, weil der Kalif es gewagt hat, ihnen zu widersprechen, dann drehen sie dicker auf und dann drücken sie stärker auf die Tube bei ihren Argumentationen. Und dann kommen Sachen, die eigentlich keinen Sinn mehr so ganz ergeben. Also wir sehen, das zitiert sich auch hoch. Man kann hier eine Frage stellen, nämlich wieso Jehoshua hier so still ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass Jehoshua als der Musterschüler von Moschee und sicher war auch irgendwie schon klar und lag in der Luft, dass das einmal der Nachfolger werden könnte, dass die Leute dem weniger geglaubt hätten. Der hält jedenfalls zu Moschee. Also wenn Jeschua das sagt, was Moschee hören will, sozusagen, jetzt salopp ausgedrückt, dann hätte das die Leute vielleicht nicht so überzeugt. Aber der Kalif hatte nicht so ein nahes Verhältnis zu Moshe Rabbeinu. Der ist sozusagen neutraler, ja. Also, wenn Kalif das auch sagt, dann hat das vielleicht mehr Gewicht. Das kann eine Erklärung hier sein, warum Herr Jeschua eigentlich nicht so vorkommt. Und Kalif, der ist dagegen, die Meraglim auftritt. Jedenfalls geht das Ganze jetzt den Bach hinunter. Die ganze Gemeinde erhebt ihre Stimme und sie weinen die ganze Nacht hindurch und sie murren natürlich, weil sie halt diesen 10 glauben. Ein Stück weit muss man das auch verstehen, weil 10 gegen 2, ja, es ist natürlich auch naheliegend, einer Mehrheit was abzukaufen. Also das Volk glaubt diesen 10 einfach und sagen dann, ja, wären wir doch in Land Israel gestorben, denn hier in der Wüste werden wir jetzt sterben. Das gefällt natürlich nicht. Klar. Warum hat Gott uns da eigentlich aus Ägypten rausgeholt, damit wir da jetzt in der Wüste sterben? Das ist jetzt das große Problem. Das eskaliert dann so weit, dass sie im Vers, das ist jetzt dann Kapitel 14 schon, Kapitel 14, Vers 4 sagen, einer zum anderen, lasst uns ein Oberhaupt uns geben. Es steht Nitna Rosh, also lasst uns geben, ein Haupt, nicht wählen oder ernennen, sondern irgendwie geben. Wenn er Schuwa mit seiner und wir gehen zurück nach Ägypten, das ist eine sehr, sehr harte Ansage. Das eskaliert also so weit, dass da eine Führungskrise auch kommt. Also nicht nur, dass es hier offensichtlich eine Gruppe zumindest gibt innerhalb der Bevölkerung oder vielleicht sogar eine Mehrheit, die sagt, wir drehen jetzt um und wir gehen zurück nach Ägypten. Übrigens, wir sind die ganze Zeit nicht so weit weg. Man hat einmal manchmal ein bisschen bei der Lektüre der biblischen Geschichten das Gefühl, weil das so lange dauert, dass die Entfernungen größer sind, als sie sind. Aber wir müssen nicht auf eine Landkarte schauen. Also, die sind nicht so weit weg. Die können binnen ein paar Tagen in Ägypten sein. Das ist nicht die Schwierigkeit. Das wäre nicht das Problem, sondern dass sie zurück wollen. Das ist die schreckliche Sache. Das ist der Punkt, wo dann tatsächlich Gott eingreifen muss. Zunächst einmal, jetzt kommt der Jeschua erst rein in Vers 6. Jeschua und Kaleb zerreißen ihre Kleider vor lauter Entsetzen, also als ein Ausdruck der Trauer und des Entsetzens und versuchen noch einmal der Gemeinde zu sagen, das Land ist ein gutes Land und Gott wird uns in dieses Land bringen. Die versuchen hier auch zu verstehen, zu betonen, Hashem ist der, der uns in das Land bringt. In Vers 8, Kapitel 14, Vers 8. Im Chafetz Banu Hashem behevi otana el haaretz hazot. Hier ist auch aus angesprochen, wenn Gott uns will. Chafetz ist ein Wohlgefallen haben etwas und zwar ein sehr starkes Wollen. Wir kennen das von dem berühmten Zitat Mihaish Chafetz Chaim, der Mensch, der das Leben liebt. Chafetz ist nicht nur Wollen im Sinn von, ich hätte jetzt gern, so wie ich meinen Salat bestelle im Restaurant, sondern etwas sehr stark wollen. Also wenn wir uns so verhalten, dass Gott an uns wirklich Wohlgefallen hat, also Sie erkennen schon diesen Zusammenhang, es wird schon so sein, dass Gott uns bei der Landnahme hilft, wenn wir auch verdienstvoll auftreten. Und andernfalls vielleicht nicht. Das ist ja ein bisschen angedeutet, obwohl wir das später, erst 40 Jahre später im Buch Jehoshua erleben werden. Und das Volk soll sich nicht gegen Gott empören und so weiter und so fort. Wir wissen, wie es ausgeht. Das nützt alles nichts. Und das Ganze wird eigentlich nur dadurch gelöst, dass, nachdem sich das jetzt hocheskaliert und hocheskaliert, Gott irgendeine Art von Erscheinung macht, wo die Leute bemerken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und dann haben wir natürlich den großen Katzenjammer. Und Gott wendet sich dann witzigerweise irgendwie an Moschee. Der Allerletzte ist der, was dafür kann. Aber er ist halt einfach der, der zuständig ist. Und Moschee macht hier etwas, das sehr typisch ist für Moschee. Er verteidigt das Volk. Moschee hätte hier allen Grund zu sagen, lieber Gott, du hast recht, es geht echt nicht mehr weiter mit denen. Wir lassen dieses Projekt. Das ist nicht das, was Moschee macht. Sondern Mosche versucht, das Volk zu verteidigen und den lieben Gott zu bewegen, ihnen doch nochmal zu verzeihen oder das jetzt irgendwie einzulenken. Und das Argument ist ein ganz lustiges. aber ein sehr interessantes. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen amüsant, aber es ist nicht einfach nur witzig, sondern es hat natürlich auch tatsächlich eine Bedeutung. Sein Argument ist im Grunde, lieber Gott, was werden die Nachbarn sagen? Weil er sagt, das ist in Vers 13, Kapitel 14, Vers 13, es hören dann die Mitzrim, die hören das dann. Und du hast dir schließlich das Volk aus Mitzrayim rausgeführt und die sind alle ganz baff gewesen über den Auszug aus Ägypten. Die ganze Welt rundherum, also sicher nicht nur in Ägypten, sondern auch viele Bevölkerung rundherum in der Region, hat mitbekommen, da war diese schreckliche Sache, dass dem Pharao sein Heer im Meer ersoffen ist und dieses Volk ist abgebascht. Das wissen die ja alle. Und was werden die dann sagen? Die werden dann sagen, dieser Gott der Hebräer, der hat zwar die Kraft gehabt, offensichtlich, sie aus Ägypten herauszuführen, aber dieser Gott der Hebräer, der ist doch nicht so gut. Dieser Gott der Hebräer, der hat es dann nicht geschafft, sie in das Land zu bringen und darum hat er sie in der Wüste sterben lassen. Es ist ein super gutes Argument, das offensichtlich jetzt nicht unbedingt das ist, worum es wirklich geht, weil das, worum es wirklich geht, ist, dass das Volk selbst es verbockt hat. Aber dieses Argument, du kannst doch nicht das Projekt fallen lassen, weil Gott seinen eigenen Ruf in der Welt damit beschädigen würde, ist das ein sehr interessantes Argument. Jedenfalls lenkt Gott dann auch ein. Ich habe gesagt, ich finde dieses Argument ein bisschen lustig. Es ist natürlich auch amüsant, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass wir mitdenken müssen, dass je nachdem, wie es dem jüdischen Volk in der Welt geht und wie das jüdische Volk in der Welt dasteht, natürlich reflektiert das auch auf das, was wir verkünden können in der Welt oder nicht verkünden können. Also das Argument hat einen ernsteren Aspekt, als man vielleicht auf den ersten Blick merkt. Jedenfalls kommt jetzt, dass Gott verzeiht und Mosche hat brav gelernt. Mosche hat brav gelernt in Chumashwot, die 13 Midot HaRachamim. Wir erinnern uns an die Geschichte nach dem goldenen Kalb, wo Gott dem Mosche sozusagen beigebracht hat, die 13 Attribute des göttlichen Erbarmens. Und hier verwendet Mosche das. Hier verwendet Mosche das. In Vers 17 geht es an und in Vers 18 verwendet er das dann ganz wörtlich. Das sind die 13 Attribute göttlichen Erbarmens, die Mosche brav gelernt hat in Chumashwot. Also jetzt weiß er seinen Text und weiß, welches Gebet er sagen muss, um Gott bei seiner Seite des Erbarmens zu erwischen. Und in Vers 19 bittet er dann Slachnala Avon Ha'am Hazeh. Übrigens kommen hier einige Textelemente vor, die wir gut vom Yom Kippur kennen, ganz besonders in Vers 20. Vers 20, Vayom Hashem Salachti Kidvarecha. Wer den Machzor von Yom Kippur gut kennt, der weiß diesen Satz auswendig. Hier ist er. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Also nächsten Yom Kippur, wenn es heißt Salachti Kidvarecha, dann wissen wir, das ist von hier. Das ist von der Geschichte von den Meraglim. Also dieses Kidvarecha hat auch ein bisschen den Aspekt, dass Gott das Argument, das Mosche gebracht hat, auch als richtig akzeptiert. Es geht hier nicht darum, dass man irgendwie beschönigen kann, was das Volk gemacht hat, sondern es geht hier darum, dass Gott für sich, für seine eigene Herrlichkeit in dieser Welt zeigt, was er kann und daher bereit ist, dem Volk zu verzeihen. Salach die Kidarecher. Wenn ihr genau schaut, werdet ihr einige Textelemente hier in diesem Abschnitt finden, die im Gebetbuch von Yom Kippur vorkommen dann. Ja, und dann könnte man ja sagen, jetzt haben wir das irgendwie geschafft. Es gibt allerdings schon, so einfach ist es nicht, dass alles einfach nur verziehen wird, sondern Gott sagt jetzt, also diese Generation, die hat's verbockt. Die schaffen das nicht. Das sehen wir dann in Vers 23. Sie werden das Land nicht sehen, das ich zugeschworen habe den Schwedern, weil die sind offensichtlich nicht reif. Also das Urteil ist jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung. Alle die, die jetzt erwachsen sind, wenn 40 Jahre Wüstenwanderung sind, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen seit dem Auszug aus Ägypten. Wir unterschätzen das manchmal, weil wir das ganze Buch Vayikra dazwischen gelesen haben. Aber es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Also wir sind immer noch im ersten Jahr. Die 40 Jahre Wüstenwanderung heißen, dass diejenigen, die jetzt unter 20 Jahre sind, die werden ins Land kommen, weil die sind hier nicht verantwortlich, die sind jung genug. Die sind jung genug, um zu sagen, die können nichts dafür, die waren noch jung, die müssen sich an das richten, was die Älteren und die Erwachsenen vorgeben. Aber alle, die jetzt über 20 sind, die werden keine 60 Jahre alt und werden nicht in das Land kommen. Das ist die große Stelle, wo wir also lernen, dass diese Generation jetzt nicht in das Land kommt. Wir kennen die übliche Erklärung, dass die Leute so schnell befreit aus einer Sklaverei einfach auch nicht wirklich reif waren für ein selbstständiges Leben und dass es wohl auch eine neue Generation gebraucht hat, die schon mehr in der Freiheit auch aufwachsen konnte und sich entfalten konnte. Also im Nachhinein ist das schlüssiger, aber ursprünglich war das nicht das, was am Programm gestanden ist. Es gibt den berühmten Midrasch, was nicht hier explizit steht, aber was ein berühmter Midrasch ist, dass das Ganze ein Tisha B'Av gewesen ist, ein 9. Av. Und dass sie hier ja gesagt haben, wir haben gesehen, das Volk hat geweint, wie die Kundschafter so schlecht über das Land gesprochen haben oder gesagt haben, wir schaffen das nicht. Wir haben geweint, wir werden nicht in das Land kommen. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Und da gibt es diesen berühmten Midrasch, dass Gott an dieser Stelle dann gesagt hat, okay, jetzt weint ihr, weil ihr keinen Grund habt. Es wird eines Tages den Tisha B'Av geben, wo was Böses passiert, die Zerstörung des Tempels, dann werdet ihr einen Grund haben zu weinen. Aber das ist natürlich draschige Auslegung und ist jetzt nicht der einfache Text hier. Dann ist das Ganze in Wirklichkeit nicht geritzt, sondern es kommen dann noch die 9-mal Gescheiten. Wenn man das im Nachhinein liest, schüttelt man leichter den Kopf, aber man muss vielleicht doch verstehen, dass für Menschen, die mittendrin gesteckt sind in den Ereignissen, ist es natürlich weniger leicht zu wissen, was richtig ist, als wenn wir das im Nachhinein lesen. Es kommen jetzt die 9-mal Gescheiten, die sagen, wir sollen in das Land, na dann machen wir das. Und die sich dann jetzt bewaffnen, versuchen sich zu bewaffnen, also wird nicht reichen, und die versuchen in das Land zu ziehen und dann gleich einmal von Amalek und Co. zurückgeworfen werden und vernichtend geschlagen werden. Also diese Menschen haben dann zwar eingesehen, sie hätten jetzt in das Land sollen, waren dann aber nicht in der Lage, das Urteil zu akzeptieren, waren dann nicht in der Lage, die Konsequenzen anzunehmen. Die Konsequenz aus dem, was ihr gerade alles gemacht habt, gesagt habt, ist, ihr kommt jetzt nicht in das Land. Es wird jetzt 40 Jahre dauern. Punkt. Und dann gibt es Menschen, die das wieder nicht akzeptieren wollen und die einerseits eine Erkenntnis haben, es wäre richtig gewesen, wären wir gleich in das Land gegangen, die aber dann nicht einsehen, jetzt ist es verspielt, jetzt ist der Zeitpunkt dafür nicht reif. Also da kommt noch eine Tragödie nach. Und dann, ab dem Kapitel 15, kommen plötzlich ganz andere Sachen. Okay, jetzt können wir natürlich sagen, die Tora muss irgendwie zum nächsten Thema weiter. Aber wir haben ja gesagt, dass im Buch Bamidbar immer wieder Themen auftauchen, die wir eigentlich erwarten würden in Vayikra oder eventuell vielleicht sogar in Schmott, am Berg Sinai noch. Und immer wieder tauchen Themen auf in Bamidbar, wo wir zwar nichts dagegen haben, dass uns diese Mitzvah erklärt wird, aber wir wundern uns, warum das da steht und nicht Buch Vayikra, weil es was mit Opfern, mit Tempel zu tun haben könnte. Und das ist jetzt so eine Stelle. Kapitel 15, weil der Ber Hashem el Moshe lemor, Hashem sagt zu Moshe, er soll sagen, der Ber el Bnei Israel sagt zu dem Bnei Israel, wa marta alehem, und sollst ihnen sagen, kita wo el eretz mosh votechem, asher ani noten lachem. Wenn ihr kommen werdet in das Land eurer Niederlassung, eurer Ansässigkeit, das ich euch geben werde, und ihr werdet Gott ein gewisses Ola-Opfer bringen und da werden jetzt die Beigaben zu diesem Opfer genannt, wie dieses Opfer zu gestalten ist. Die Opfer an sich haben wir ja alle gelernt in Vayikra und hier wird jetzt ausgeführt, dass da eine Beigabe von Mehl und Öl und Wein als Gussopfer auf den Altar zu gießen ist, als Beigabe zu diesen Opfern. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, aber es ist mit freiem Auge erkennbar, dass das eigentlich in Buch Vayikra sehr passend gewesen wäre, das dort gleich bei den Korbanot dazu zu sagen und nicht hier. Und hier kann man natürlich jetzt sagen, warum steht das gerade da? Und auf den ersten Blick ist es auch widersprüchlich, aber genau darin liegt doch die Antwort. Wenn ihr in das Land kommen werdet, in dem ihr ansässig seid, dann gelten diese und diese Regeln. Es kommt dann noch gleich das Gebot von Challah, über das heute schon gesprochen wurde. Ja, wenn ihr in das Land kommen werdet, da schlucken wir ein bisschen. Es ist gerade die Geschichte gewesen, dass die Leute nicht ins Land kommen werden. Die Älteren werden in der Wüste sterben und nur die jüngere Generation wird in das Land kommen. Also ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen provokant, jetzt zu sagen, wenn ihr in das Land kommen werdet. Aber genau das ist natürlich der Punkt, dass Gott hier darauf hinweist und sagt, ah, ihr werdet in das Land kommen. Also nicht alle offensichtlich, die Älteren jetzt nicht mehr, aber insgesamt das Volk wird in das Land kommen. Also, dass die Sachen, die jetzt in dem Ende der Parascha dastehen, das ist diese Erläuterung über die Beigaben zu den Korbanot und das ist dann auch die Mitzwa von Challah, das ist auch geknüpft an das Land natürlich, dass die jetzt erwähnt werden, das ist genau eine Bekräftigung und relativiert natürlich auch das Urteil ein bisschen. Also, es wird zwar so sein, dass er jetzt 40 Jahre in der Wüste spazieren gehen dürft. Und es wird so sein, dass die Älteren von euch alle ihr Leben beenden während dieser Zeit und nur die Jüngeren von euch kommen dann in das Land, die nächste Generation. Aber ihr kommt in das Land, nicht jetzt, in 40 Jahren, aber ihr kommt in das Land. Und um gerade das zu bekräftigen, ihr werdet in das Land kommen, stehen diese Gebote hier und nicht dort, wo es eigentlich naheliegender wäre. Ich überblättere ein bisschen, damit wir uns auch noch einmal zur Mitzwa von Challah begeben. Das ist ab einem Vers 17, Tetwaf, immer noch ein 15. Kapitel, Vers 17. Weil der Bär Hashem el Moshe Limor, der Bär bin Israel, der Marta Alehem, 18 bin ich schon, Bevoachem el Haaretz asher ani mevi etchem shama. Bei eurem Kommen, also wieder wenn ihr in das Land kommt, das, in das ich euch bringe, dort, wohin ich euch bringe. Es ist ja die Formulierung ein kleines bisschen anders. Bei den anderen Textstellen, die es in der Tora gibt, wo irgendetwas steht mit, wenn er in das Land kommt, steht typischerweise Kitavou. Entweder Kitavou, wenn das Volk in der Einzahl angesprochen ist, oder Kitavou, wenn die Leute in der Mehrzahl angesprochen sind, wenn ihr kommen werdet in das Land. Das hatten wir auch gerade. Das hatten wir gerade am Anfang von Kapitel 15. War in Vers 2 Kitavo und es gibt viele andere Textstellen, also immer dort, wo eine Textstelle sagt, wenn ihr in das Land kommen werdet, wir hatten solche Stellen schon und kommt natürlich noch mehr davon. Es gibt eine ganze Parasha Kitavo, wissen wir, die heißt genau deshalb so, wenn ihr kommen werdet. Und hier ist die eine Stelle, wo es anders formuliert ist von den Wörtern her, nämlich Bevoachem, bei eurem Kommen. Jetzt so an der Oberfläche heißt das dasselbe, ja, dann, wenn ihr in das Land kommt. Aber natürlich fällt das auch auf und daraus wird hergeleitet, Bevoachem, bei eurem Kommen in das Land, das ist gleich einmal, wenn ihr da seid, kaum seid ihr ins Land gekommen. Kitavo el Haaretz steht mehrmals und wenigstens einmal steht es so, dass klar ist, dass damit gemeint ist, wenn ihr auch erobert habt und wenn ihr wirklich jetzt sesshaft geworden seid. Und das hatten wir gerade übrigens in das Land eurer Sesshaftigkeit. Also nicht, wenn ihr gerade mal eingereist sind, ja? Nicht, wenn man am Flughafen gerade rauskommt aus der Zollkontrolle, sondern wenn man wirklich sesshaft geworden ist. Und hier steht aber Bevoachem el Haaretz bei eurem Kommen in das Land. Also sehr wohl, kaum bist du am Flughafen bei der Tür rausgekommen. Es war damals die Überquerung des Jordanflusses, ich weiß. Übrigens haben wir das heute nicht so im Kopf. Die Eingänge in das Land Israel sind Jericho ganz besonders mit der Überquerung des Jordan und eigentlich nicht der Ben-Gurion Airport. Das ist etwas, das uns heute so überhaupt nicht bewusst ist, wo das Tor ist ins Land Eretz Israel. Also, wenn ihr in das Land kommen werdet, heißt hier gleich, wenn ihr da seid. Das heißt, das Gebot von Challah gilt gleich, wenn man in das Land kommt und nicht erst, wenn man sesshaft geworden ist, sondern sobald ihr euer erstes Brot gebacken habt. Okay, wir haben gerade darüber den ganzen Schiur gehört. Das heißt, ich werde jetzt nicht wiederholen, was schon da war. Wenn ihr dann Brot des Landes esst, dann sollt ihr eine Truma geben. Es steht auch ausdrücklich der Begriff Truma, daher der Vergleich mit der sonstigen Truma. Und in Vers 20, Reshit Arisotechem Chalatarimo Truma. Vom ersten, Reshit, vom Anfang, vom ersten, eurer Tröge, eurer Teigtröge, sollt ihr geben eine Chala, als eine Truma, als eine Gabe. Qui tomat gorant, so wie die andere Tomat von der Scheune, so sollte sie geben. Also hier wird ausdrücklich diese Parallele gemacht, die wir im letzten Schuljahr gehört haben, dass die Challah vom Brotteig so etwas ist wie die Abgabe, die man sonst von den Erträgen macht, die Tomat. Und das Reschid, das erste, bedeutet, dass man es gleich einmal geben soll. Das ist das erste eines Teiges. Ein Teig hat kein vorne oder hinten. Ein Brotteig hat relativ schlecht irgendwie vorne, hinten, erstes oder Anfang oder Ende. Das geht nicht gut. Sondern gemeint ist als erstes. Bevor du das Brot isst, gibst du diese Abgabe. Das lernt man aus der Bezeichnung Reschid. Und dann steht auch im Vers 21, Mereschid Arisotechem. Vom ersten eurer Trüge. So, welche denn? Ja? Also das eurer sticht ein bisschen ins Auge. Da hakt Rashi ein und sagt uns, was das meint. Euer Brot. Zu wem wird aber hier gesprochen? Hier wird gesprochen zu den Bnei Israel in der Wüste. Die haben das noch gar nicht. Hier wird gesprochen zu den Bnei Israel in der Wüste. Und hier gibt es also einen Drasch. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mit Drasch, aber mit Drasch Halacha. Euer Brot, was ist das Brot der Menschen jetzt? Das Brot der Menschen jetzt ist das Mahn. Und hier wird ein Zusammenhang hergestellt. Rashi geht auf das ein. Rashi hat das nicht erfunden. Es ist im Talmud in Masechet Eruvin. Ich habe jetzt nachgeschaut, noch einmal gerade, bevor ich angefangen habe, auf welcher Seite. Für diejenigen, die da Fiume gelernt haben, ist der Traktat Eruvin nicht so weit zurück. Das betrifft mindestens einen derer, die da jetzt zuhören. Es war in Eruvin auf 83. Auf 83a ganz unten geht's los. Tanura Banan, Reshit Arisotechem, Kedei Isotechem, Nechama Isotechem, Kedei Isat Hamidbar. Auf Seite 33a ganz unten beginnt es und es ist dann 33b, 83, Entschuldigung, P Gimmel 83, das war jetzt ein Versprecher, sorry. Hier wird ein Zusammenhang hergestellt. Ihr sollt dann Challah geben, so wie ihr jetzt euren Teig habt. Was ist jetzt euer Teig? Euer Teig jetzt ist das Mahn. Und daraus lernt man ab die Menge. Daraus lernt man ab die Menge, nämlich so viel wie das Mahn war. Und wir wissen, nicht hier, sondern man weiß es, dass das Maß von einem Mahn pro Person war ein Omer. Es wurde neulich vor einigen Wochen haben wir gelernt über das Omer-Opfer. Da hat das, glaube ich, der Herr Volker sogar erwähnt. Das Maß von dem Mahn war ein Omer. Und diese Maßeinheit taucht hier also wieder auf als die Maßeinheit, ab der man Challah nehmen muss. Ihr kennt aus den Gebetsbüchern, dass es Challah nehmen mit Bracha und Challah nehmen ohne Bracha gibt, je nachdem, wie viel Teig man hat. Und die Menge, wo man Bracha sagt, ist ja ziemlich groß. Daher nimmt man oft Challah, wenn man entweder gerade einen Vorrat für die nächsten 5 Wochen gebacken hat oder wenn man in einer größeren Gruppe gemeinsam ein Backen veranstaltet. Oder natürlich eine professionelle Bäckerei, aber ein kleiner Haushalt nicht immer. Aber es gibt auch die Grenze, wo man es unterhalb der Bracha macht. Und die verschiedenen Zahlen, die ihr kennt aus den Gebetbüchern, es gibt natürlich verschiedene Umrechnungen, wie viel ein Omer in modernen Maßeinheiten ist, das kennen wir, kommen daher, dass es ursprünglich darum geht, in der Torah ist es ein Omer. Was uns jetzt hier aber interessiert, ist dieser Zusammenhang. Es wird ja ein Zusammenhang hergestellt, so wie ihr jetzt das Mahn esst, und ihr werdet das noch 40 Jahre essen. Wir hatten gerade die Geschichte, dass das noch 40 Jahre dauern wird. Es gibt jetzt noch 40 Jahre Mahn. Aber dann werdet ihr Challah backen, also Brot backen. Werdet ihr Brot backen und werdet ihr Challah nehmen von diesem Brot. Und diese Gemeinsamkeit, dass also beides ab dem Omer gemessen wird, schafft hier eine Verbindung. So wie ihr in der Wüste Mahn esst, jetzt noch 40 Jahre, werdet ihr dann, wenn ihr sesshaft geworden seid, Brot essen. Also auch hier sehen wir, dass das deshalb dasteht, obwohl es eigentlich von der Handlung her nicht reinpasst, sehen wir, dass das deshalb dasteht, weil die Menschen hier eine Motivation bekommen sollen. Ihr kommt schon eines Tages in das Land, das dauert jetzt, aber ihr kommt schon eines Tages in das Land. Damit sind wir schon auch jetzt sehr am Ende unserer Parascha, aber noch nicht ganz. Es kommt jetzt noch die Geschichte mit dem Holzsammler. Da ist ein neuer Absatz dazwischen, also man muss hier jetzt nicht zu viel Zusammenhang sehen, außerdem, dass wir von einer Krise in die nächste kommen. Es kommt jetzt die Geschichte mit dem Holzsammler, der offensichtlich sehr absichtlich und provokant am Schabbat Holz einsammelt als Brennholz. Und wo die Leute sich nicht klar darüber sind, was zu tun ist, ihn gefangen nehmen, sich an Mosche wenden. Mosche fragt den lieben Gott und gibt Antwort, dass dieser Mann hingerichtet werden soll. Das ist natürlich jetzt etwas, wo wir einmal lernen, dass das mit dem Schabbat nicht etwas zum Spaßen ist, sondern dass die Schabbatgebote so ernst sind, dass das ein Kapitalverbrechen ist, den Schabbat zu verletzen. Aber es geht hier, glaube ich, auch ein bisschen um das Wie, um die Vorgangsweise. Die Leute nehmen diesen Holzsammler mal gefangen und es ist die Frage, was machen wir? Und wen gehen sie fragen? Sie gehen den Richtigen fragen. Sie gehen Moschee fragen. Also die Autorität von Moschee ist jetzt wiederhergestellt. Sie gehen den fragen. Und was macht Moschee, wenn er sich nicht auskennt? Er fragt den lieben Gott. Also hier ist die Ordnung wiederhergestellt, die so angegriffen wurde in der Geschichte davor. Wir haben gesehen, Leute sind so weit gegangen zu sagen, wir machen uns einen neuen Anführer, der uns nach Ägypten zurückbringt. Also das war ja schon fast eine Revolution. Die Spione haben eindeutig Moschees Auftrag nicht richtig erfüllt. Aber auch diese kleine Bemerkung, die man leicht überliest im Volk, wir machen uns jetzt einen neuen Anführer, der uns nach Ägypten bringt. Das war ja schon ein Abfall von der Führung von Moschee. Und hier haben wir aber, dass sich das wieder eingependelt hat. Dass die Leute den Mosche fragen, was machen wir jetzt? Was ist die richtige Antwort? Und Mosche wartet auf eine Antwort von Gott. Und eigentlich der Ablauf so ist sozusagen, wie es gehört. Etwas salopp ausgedrückt. Und es endet dieser Absatz auch damit. Es endet dieser Absatz auch damit, dass Gott hier dann etwas noch eine Mitzwa gibt, nämlich welche? Die Mitzwa von Zizit. Die Mitzwa von Zizit kommt hier. 39, er soll Zizit haben an einem viereckigen Gewand, das betrifft die Herren, und gedenken der Mitzvot, wenn er diese Zizit sieht. Wir wissen, die Schaufäden am Talis, die Zizit, sind dafür da, dass der Träger erinnert wird, die Mitzvot zu halten. Warum das gerade da steht, kann man sich wieder fragen. Und damit zwar an sich ist ja nichts einzuwenden. Also, dass es eine Möglichkeit gibt, an der Kleidung eine Erinnerung zu haben an Mitzvot, das schadet den Menschen ganz sicher nicht. Das ist ja relativ leicht erklärbar. Es steht sogar explizit im Text, wenn ihr die Fäden anschaut, dann sollt ihr euch erinnern, dass es die Mitzvot gibt. Also, soweit ist das sogar relativ stark erklärt, was nicht bei allen Mitzvot der Fall ist, dass gleich so eine Begründung dasteht. Aber warum steht das gerade hier? Und es steht jetzt vielleicht auch deshalb hier, weil wir hatten jetzt im Ablauf der Geschichten, die wir gelernt haben, diese Krisen und jetzt scheint es sich wieder einzupendeln. Und jetzt sagt Gott den Leuten, passt auf, wenn ihr da irgendwie ins Schwanken kommt, wenn ihr da wackelig werdet mit euren Geboten, weil ihr gerade nicht daran denkt, dass es Gebote gäbe, dann hätten wir da einen Mechanismus, macht euch solche Zizit. Und das endet ja damit in Vers 40, mit damit ihr gedenkt und damit ihr macht alle meine Gebote, wie Hitem. Das Motiv mit wir sollen heilig sein für Gott hatten wir sehr, sehr ausführlich, aber in der Zwischenzeit ist das vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also hier wird daran erinnert, wisst ihr was? Ihr sollt die Gebote einhalten, ihr sollt heilig sein. Und bekanntlich, der Text ist ja bekannt, Ani Hashem ich bin Hashem, euer Gott. Das ist das, was hier jetzt festgeschrieben wird, festgestellt wird, nachdem so großen Krisen waren und so viel durcheinander gekommen ist. Wir könnten jetzt also am Ende der Parascha wieder das Gefühl haben, dass wir am Ende der Parascha letzter Woche hatten. Also wir sehen so ein bisschen eine Spirale. In der Parascha letzter Woche waren die Krisen harmloser. Und dann hat es sich eigentlich anscheinend eingependelt und hatten wir das Gefühl, das funktioniert jetzt wieder. Und jetzt war die Krise wesentlich komplexer, hat auch dazu geführt, dass es jetzt eine Konsequenz gibt, 40 Jahre Wüstenwanderung. Aber es pendelt sich wieder ein. Die Autorität von Mosche ist da, die Autorität von Gott ist da. Wir lernen ausgerechnet ein Gebot, wo wir lesen, Gott, der uns aus Ägypten befreit hat, wir sollen heilig sein, Hashem ist Hashem. Also es wird jetzt die Autorität Gottes ganz klar ausgesprochen. Und jetzt könnte man das Gefühl haben, oh, geschafft. Also nicht ganz, 40 Jahre, aber insgesamt haben wir das so weit hingekriegt, dass wir zwar jetzt 40 Jahre im Kreis gehen, aber sonst lenkt sich das wieder ein. Wir wissen genau, was nächste Parascha kommt. Nächste Parascha kommt noch die größere Revolution. Also wir sehen, dass es hier eine Spirale gibt. Und die früheren Ereignisse bereiten den Boden auf für die späteren. Also das, was in der Halotcha schiefgegangen ist, das waren so Irritationen, die waren noch nicht so riesengroß, aber die haben mal den Boden bereitet, dass man die Autorität von Moshe ja auch in Frage stellen kann. Jetzt wurde die Autorität von Moshe und von Aharon gleich viel mehr in Frage gestellt. Wir haben sie wieder hingekriegt mit einem wesentlich höheren Preis. In der Parasha der letzten Woche haben wir noch nicht so böse Konsequenzen gehabt, sondern das ist gut ausgegangen. Jetzt haben wir es schon mit einem wesentlich höheren Preis wieder hingekriegt. Und wir werden sehen, okay, man hat es vorläufig hingekriegt, aber die Stimmung ist jetzt einfach da, dass es kann einer kommen und Revolution machen. Wenn das einmal geschehen ist, kann ja der Nächste wiederkommen und der Nächste kann es sogar noch größer machen. Es gibt auch einen anderen Interpretationsansatz, den Zusammenhang im Text hier zu erklären, nämlich dass Korach, der uns nächste Woche begegnen wird, seinen Angriff auf Moshe Rabbeinu mit dem Thema der Tzitzit verwendet hat. Er hat eine Frage gestellt bezüglich Tzitzit. Eine provokante Frage natürlich. Also das ist auch eine Möglichkeit, einen Zusammenhang herzustellen, wie im Midrasch gemacht wird, dass man schaut, wie geht's nachher weiter. Aber wenn wir einmal bisher gelesen haben, dann sehen wir eher den Zusammenhang mit dem, was vorher war. Jetzt scheint es wieder stabil zu sein. Wie gesagt, nächste Woche können wir dann sehen, wie lange die Stabilität gehalten hat. Gut. Jetzt habe ich viel in einem gesprochen. Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf, Einwände?